Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Hallo meine lieben Hörerinnen und Hörer. Seid gegrüßt zur weiteren Clubkultur-Podcast-Ausgabe mit mir, Crazy Sonic, einer sehr kurzweiligen, das kann ich versprechen, denn heute kommen Heinzi und Stippo von der Praterstraße, denn wir haben einiges anzukündigen, unter anderem den Meier, den ihr vielleicht ja in den letzten Wochen schon in den Socials herumspringen gesehen habt. Vorher, wie immer, ein paar Kommentare und Anmerkungen. Signal ist für dieses Mal Geschichte. Es wird ja noch weitere Ausgaben geben. So viel ist sicher, denn beide Tage haben ausgezeichnet und funktioniert. Ich selbst war nicht dort, aber meine Spione haben mir berichtet, dass die Produktionen an beiden Tagen wirklich gelungen waren und vor allem der Samstag dann erstaunlicherweise noch viel stärker besucht war als der Freitag. Samstag ja übrigens mit Artbud und RG, also der, sage ich mal, etwas gängigeren Musik, wenn man so will. Ja, also der liebe Daniel Ellis und sein O-Team bzw. Signal-Team, die sind also auf dem besten Weg, wieder ein herzeigbares Großevent da aufgebaut zu haben. Kollisionen gibt es im heurigen Jahr einige. Der Supermaskenmann aus Frankreich, I Had Models, dachte vielleicht, er würde endlich die Weltstadt St. Pölten kennenlernen. Doch nein, denn Solaris, wir können uns erinnern, Anna war ja hier im Podcast, muss umziehen. Warum? Der Partner von Solaris, der am Tag oder am Folgetag ein Event hätte abhalten sollen, sprang ab, kurzfristig. Somit wären die Technikkosten für eine Produktion explodiert. Der Move in den Praterdom, wo Anna ja quasi ohnehin zu Hause ist, war somit ein logischer Auswerk. Ja, somit gibt es also für jene, die viel Geld haben, am 24.04. die Möglichkeit, zwischen Pyramide und I Had Models zu pendeln. Ob das der Event-Reihe gut tun wird, wird man nachher sehen. Sie selbst ist jedenfalls positiv gestimmt. Ja, die zweiten Kollisionen, die habe ich ja schon einige Male angesprochen. Wie schon oft erwähnt, findet ja am 1. August-Wochenende sowohl das Paradiesgartenfestival als auch zum ersten Mal auf der Donauinsel das Isle of Summer statt, das ja von deutschen Kollegen produziert wird. Echelon und Co., wir haben es ja schon besprochen. Es werden jetzt laufend Acts angekündigt. Andere müssen dann wieder wegen der berühmten Hard-Techno DJ-Affäre gecancelt werden. Eric Pritz wurde ja gerade als neuer Superstar im Isle of Summer angekündigt. Er allein wird wahrscheinlich die Gage eines Popstars bekommen. Neben all den anderen Acts, die ja schon gelauncht sind, ist das ja schon ein gigantischer Aufwand, der hier betrieben wird. Nun kennen wir auch die ersten großen Acts, die beim Paradiesgarten-Festival auflegen werden. Unter anderem DJ Gigola, Funk Tribu oder Chris Stassi und, was mich sehr überrascht hat, Fritz Kalkbrenner. Der passt vielleicht nicht so ganz in das bisherige Konzept, aber wir werden sehen. Einfach wird es natürlich nicht. Wir hoffen auf jeden Fall für beide das Beste und vor allem hoffen wir auf eine Termintrennung im nächsten Jahr. Die Praterstraße, die begann ja ihr Club-Dasein an einem der ungünstigsten Wochenenden wahrscheinlich in diesem Jahrhundert überhaupt, denn eine Woche nach ihrer Eröffnung im März 2020 musste sie wegen Corona wieder schließen und das dauerte dann auch schon einige Male, habe ich das erwähnt, bis das Ganze wieder auf Touren kam. Diverse Booker versuchten in der Zwischenzeit ihr Glück, manchmal auch zum Unglück des Clubs. Mit Stippo scheint man nun endlich den richtigen für die nächsten Jahre gefunden zu haben, denn die Praterstraße, die ist jetzt als Hausclub in Wien fix und fest etabliert. Hinter dem Club stehen ja mehrere Protagonisten, die schon vieles in Wien bewegt haben. Einer davon war auch schon hier und natürlich auch sehr wichtig für Radio Superfly ist Heinz Tronniger. Ich sage es immer scherzhaft, ein Mann, der irgendwie ständig Meier ist, aber eher im positiven Sinne. Wie komme ich schon wieder auf die Meierei? Ja, die Meierei wurde vor circa 30 Jahren zu einem der berühmtesten Clubs in Wien, damals noch war der Hintergrund ein durchgerocktes Kaffeehaus im Stadtpark mit einem dubiosen Pächter. Der erste, der sie bekannt machte, war Hannes Jagerhofer. Das war allerdings nur der untere Floor. Dann gab es auch irgendwann einen mysteriösen Brand. Und dann folgte die Ära Sigi Kremser, dem das dann auch schon gelungen ist, 1997 den oberen Floor dazu zu mieten. Als Sigi Kremser die Location verließ, übernahm Sunshine Enterprises das historische Gebäude und führte es bis 2000 so. In der Zwischenzeit hat ja dann die Gemeinde Wien eine Übernahme angestrebt. Die ist ja auch nach großem Widerstand des Pächters gelungen. Wir wissen, mittlerweile ist dort das Steirereck. Das gehört ja mittlerweile zu einem der besten Restaurants der Welt und ist auf jeden Fall schon lange das beste Restaurant Österreichs. Auch ich durfte mit dem Brand Converse bis Ende 2001 mit an Bord sein und war dann natürlich auch noch beim Bye-Bye-Meierei im Oktober 2002 dabei. Ja, mit Marken wie Sunshine oder eben Converse wurde der Club zu einem der ersten seiner Art, der regelmäßig internationale Acts nach Wien holte. Unter anderem haben dort gespielt DJ Kotze, DJ Hell, Miss Kitten, Mr. Scruff, Stereo MCs. Und der Club war auch irgendwie die Homebase von Kruder und Dorfmeister, denn die waren dort regelmäßig Stammgäste. Eine Sperrstunde gab es damals noch nicht und auf zwei Floors samt legendärer Cocktailbar wurde gefeiert ohne Ende. 2002 zog Sunshine dann aus. Nach einem Jahr Pause folgte dann 2003 die Eröffnung der Bamberger Passage. Danach übernahm man auch noch die Albertiner Passage, die ist heute das O. Später auch das Comida, das ist heute das Kleinod am Ring, und auch das Roxy, das es immer noch gibt. Mein Weg hat mich dann ins Flex geführt. Einer der DJs, der damals schon groß war und es heute wieder oder immer noch ist DJ Deep aus Paris, einer der besten Freunde von Laurent Garnier übrigens. Und wir haben uns gedacht, wir strengen, weil es eben endlich einmal Zeit war, dieser guten alten Partygeneration zu gedenken, am 27. März bei der legendären, hoffentlich legendären Meierparty in der Praterstraße auf. Gemeinsam mit einigen Protagonisten aus jener Zeit, unter anderem natürlich Hansi Watts Experience und meiner Wenigkeit. An der Tür wird wie damals Franz Sauer stehen, Sala wird wie damals Cocktails machen, alles ein bisschen wie es früher war, nur eben in die heutige Zeit gezogen. Ja, und Heinz und Zippo, die sind natürlich jetzt heute zu mir gekommen und wir haben natürlich viele Gesprächsthemen.
Ja, es gibt ja kaum ältere Podcast-Gäste als mich, was gut oder schlecht sein kann. Einer davon bist du, Heinz. Hallo, Heinz.
Verstehe die Frage nicht.
Du hältst es für ein Gericht.
Du bist 67er Jahre.
Ich bin 68er.
Nein, du bist wirklich alter. Also ich gehe.
Ja, aber du schaust gut aus. Hältst du die Fastenzeit ein?
Ja.
Wirklich?
Ja, seit 3 Wochen kein Alk.
Das heißt, du bist beim Jubiläum...
Ich versuche keinen Zucker. Nein, ich habe mir 2 Joker genommen.
Aha. Also beim Jubiläum, über das wir gleich sprechen werden, ja. 6 Jahre Praterstraße.
Ja, habe ich mir definitiv einen Joker genommen. ich möchte dir einen Strawberry Daiquiri nehmen, so wie früher.
Genau, so wie früher. Das ist auch ein bisschen das Kernthema heute.
By the way, der Sala macht die Cocktails, gell? So wie früher.
Wirklich?
Ja, Franz Sauer an der Türe und der Azi, der unten im Keller war, also unten im Club, macht da auch ein Guest Shift.
Wenn du heute sagst, der Azi, der war unten im Keller, klingt das gefährlich.
Ja. Na, um das aufzulösen, das war der zweite Floor war unten.
Ja.
Für die nicht in der Meierei waren.
Ja, die Meierei wird ein Thema sein, die Praterstraße wird ein Thema sein. Aber fangen wir einmal strukturiert an. Gerade am Wochenende hat die Praterstraße das 6-jährige Jubiläum gefeiert. Und wir haben ja schon einen Podcast gemacht über die Praterstraße. Wir wissen, es war eine bewegte Geschichte, vor allem der Beginn war äußerst bewegt. Denn ihr habt quasi wieder zusperren müssen, nachdem ihr aufgesperrt habt. Es war nämlich im März 2020. Mhm. Und da war ja was.
Corona.
Ja, danke. Danke für Corona. Wie ist es dir eigentlich damals ergangen?
Na, fürchterlich. Wir haben 2 Tage offen gehabt. Niemand hat gewusst, was war. Also das war wirklich eine arge Zeit. Wir haben das Jahr davor investiert und dann haben wir hingehalten auf die Eröffnung. Ich kann mich genau erinnern, es waren Freunde von mir, waren am Arlberg und die sind krank zurückgekommen. Das war irgendwie im Februar oder was. Und die
mit
mussten,
C-krank?
Nein, die waren Skifahren am Arlberg.
Ja, aber hatten die dann das?
Ja.
Das Unaussprechliche.
Ein Freund von mir ist ja dann falsch behandelt worden. Mhm. Der ist fast gestorben und niemand wusste genau, was ist. Und dann, so, und dann ist halt losgegangen.
Mhm. Ja, und wir wissen ja auch, einer der Stammgäste der Meierei, der Zabinul, ist ja leider auch dann.
Ja.
Es hat einige erwischt und deswegen.
Super lieber Kerl gewesen, ja. Der Eric.
Und dann ist es irgendwie. Ja,
na gut, wir haben dann im März aufgesperrt, haben, ich kann mich genau erinnern, am Dienstag, das war Dienstag die erste Party, da hat der Kruder aufgelegt.
Mhm.
Dann war am nächsten Tag war noch offen, dann war noch eine Veranstaltung.
Ich durfte auch ein paar Takte spielen vor dem
so,
Kruder.
So, und dann raus. Shutdown.
Lockdown.
Nennen wir es Lockdown, aber es gibt auch den Shutdown.
So, und dann war ein Jahr zu. Dann war. Konnte man im Jahr drauf, ich glaube, wie lange war das? Eine Woche oder was?
Es ist ein bisschen zäh gegangen. Sagen wir es mal, fassen wir mal so zusammen. So richtig los ging es dann 2022.
Genau, wir haben jetzt drei Jahre und ein bisschen durchgehend offen. Genau.
Stipo, du bist das erste Mal da. Hallo, sag mal.
Hallo, servus.
Du bist ja jetzt der aktuelle Booker.
Genau.
Wenn man Booker hört, dann denkt man ja oft nur an jemanden, der DJs bucht.
Sportwetten.
Ja, genau. Was umfasst deine Arbeit tatsächlich?
Ich würde sagen, also natürlich geht es in erster Linie darum, das Musikprogramm im Club zu gestalten und auch DJs nach Wien zu holen, aber ich bin mehr oder weniger die Schnittstelle zwischen den Agencies, meinem Social Media Team, dem Club an sich und ja.
Du bist ja schon der Dritte. Wir haben es gerade im Vorgeplänkel durchdiskutiert. Ganz am Anfang war es ja noch ein bisschen beeinflusst von Hennes Weiß, den wir auch alle kennen, der auch schon hier war. Der hat da so Ideen mitgebracht, die, sagen wir es mal jetzt, vielleicht funktioniert hätten ohne Corona.
Möglicherweise. Nur die Problematik ist, war halt. Die Programmatik an sich war halt sehr, sehr, wie zu sagen, sehr technolastig. Stimmt das, Tipo, wenn man das so sagen kann? Man das so sagen? Ich glaube schon.
Nicht nur, und, ja.
Ja, naja, aber es ist halt die Masse an Leuten wie nicht groß genug, um 2 Tage oder 3 Tage wirklich stringent dieses Musikprogramm, das geplant war, durchzuführen. Weil es einfach die Masse an Leuten nicht gibt. Es ist eben nicht Berlin und es ist nicht Paris.
Man hat sich auf jeden Fall überlegt gehabt damals, man nimmt 6 oder 7, ich weiß nicht, wie viele es waren, wirklich Resident DJs. Ansonsten nur selten welche dazu und macht wenig bis gar keine Social Media Werbung. So wirklich ein bisschen à la Berghain.
Ja, richtig. Und für retrospektiv betrachtet, war es für mich halt zu Berlin-lastig. Wir sind halt, ich wollte halt, das haben wir auch mit dem Stipo und mit dem Team lang und breit diskutiert. Wir sind halt in Wien und wir, also ich, mein Anliegen war es, eine Wiener Identität auch zu haben, weil wir in Wien sind und ich will warum soll ich Berlin nachmachen?
Genau. Und man kann auch keinen Club in Wien eröffnen oder neu etablieren, sagen wir mal so, weil es Berghain gibt halt schon lange und das wird von Hollywood-Schauspielern genauso besucht wie von einem Elon Musk.
Die hatten
nicht.
Wir auch, die, also
ja.
Schwer zu vergleichen, Berghain und allein von der
hattet
Größe.
Hattet ja wahrscheinlich mittlerweile, aber damals hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Man weiß es nicht, man kann nicht Kaffeesud lesen. Ich nehme mal an, hast du das von außen damals noch mitverfolgt, Stipo, oder? Wie warst du verbandelt mit diesem Team damals?
Also als ich das erste Mal in die Praterstraße gekommen bin, war es auch auf jeden Fall das Eröffnungswochenende. Also am Dienstag war Soft Opening und dann ging es Donnerstag, Freitag, Samstag, glaube ich, auch noch mit Programm weiter. Und das
Nach dem Wochenende war es zu. Ich kann mich nicht mehr
genau. Nach dem Wochenende war es zu. Aber das erste Mal, ich bin in der Bar gestanden und habe mir gedacht, okay, fancy place. Und dann bin ich da durch die Soundschleuse gegangen und habe da einen richtigen Überraschungsmoment gehabt, weil ich glaube, das war auch der Sinn hinter der Gestaltung dieses Clubes, dass du dann hinter der Schleuse mehr oder weniger einen Rave hast, den du vorne nicht mitbekommst an der Bar.
Und zwei vorne, Welten, wir wollten zwei
ja,
Welten kriegen.
Genau, halt. Und das ist es ja, es ist ja auch gelungen. Sagen wir mal so, die eine Welt auf jeden Fall mit dem Clubraum, mit der Anlage. Wir haben einen eigenen Podcast schon darüber gemacht. Wolfgang Sauter war auch schon hier. Also die Anlage in der Praterstraße, sie soll einfach jeder selbst abtesten. Die jetzt hier zu beschreiben, glaube ich, brauchen wir nicht mehr tun. Es ist, es spricht für sich. Und einige behaupten, es sei die beste in Wien.
In Europa, ich habe schon Europa auch
mit. Das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe.
Universum. davor, die Bar, da hat es dann doch ein bisschen gedauert, bis man das richtige Konzept gefunden
ja,
hat.
Ja, das ist richtig, aber wir, das war bewusst so. Wir wussten aber auch, dass es problematisch wird, weil einerseits eben dieser Industrial-Raum mit dem Orgen-Soundsystem und vorne, es ist halt doch schicker, es ist halt doch heller, es ist halt, wenn du so möchtest, eine andere Welt. Und die, das war auch bewusst so, dass es schwierig ist zu konsumieren.
Mhm. Am Anfang war es der Plan, die beste Cocktailbar Wiens zu machen. Dann gab es Pizza von Sebastian Neuschler.
Naja, die Pizza war ja von Anfang an geplant.
Damals also,
Pizza
war Anfang an geplant. Sebastian Neuschler hat einmal das Konzept gemacht, der alles wurscht, Sebastian, der mittlerweile, ich habe gelesen, eine Million schwer ist mit seinem Unternehmen. Die Marke alles wurscht. Ein Würstelstand gehört zu den besten Würstelständen der Welt.
Gratuliere.
Man muss ihm gratulieren. Sebi, alles gut.
Man muss ihm gratulieren.
Auf dem Weg. Sebi, man alles gut. Gratulation.
Und jetzt war zum Schluss das Team von Monte Ofelio drinnen mit einem neuen Pizzasystem.
Die Konzeption war immer so, dass wir Pop-Ups machen wollten. Wie lange die dann dauern, ist halt abhängig vom Geschäftsgang. Wir sind drauf gekommen, dass wir als Club und als Betreiber einer Pizzeria, dass wir nicht genug Promotion-Kraft haben und haben uns natürlich dann überlegt, wie wir das zusammenbringen. Und es geht halt nur mit Partnern. Und die Monte Ofelio sind halt bis jetzt diejenigen, die das am besten verbinden können mit der Bar und dem Publikum, das auch sozusagen Club-affin ist. Also das war sehr, sehr gut letztes Jahr und wird auch heuer so sein. Und wir sperren auf, ich glaube, am 15. April, also Mitte April dieses Jahr.
Mitte April. Da frage ich dich jetzt aber jetzt trotzdem. Das erschließt sich mir nicht ganz.
Warum?
Denn gerade die Praterstraße wäre ja, das gibt es ja weltweit, es gibt ja... Ich will jetzt nicht Dubai sagen, es ist gerade schlecht, aber es gibt überall so diese Club-Restaurant-Bar-Konzepte. Die sind am Tag eine tolle Bar und dann werden sie am Abend ein super Club.
Ja.
Die Voraussetzungen in der Praterstraße sind aufgelegt. Warum bitte macht man das nicht auch im Winter?
Kann ich dir schon sagen. Wir haben es im Winter gemacht bis Weihnachten. Also wann war die letzte Party? Am 17. Dezember. So, Jänner, Februar, wissen wir, ist sehr schwer in Wien. Es geht, die ganze Gastronomie geht runter. Die Pizzeria offen zu halten, ist halt schwer in diesen beiden Monaten, weil du halt Verluste machst, so sehr wahrscheinlich. Und daher haben wir uns entschlossen, das halt im April wieder auf den Sommer hin zu planen.
Und dann mit Gastgarten natürlich.
Selbstverständlich, ja.
Könnte man aber natürlich auch im Winter mit Heizschwammerl und...
Den Gasgarten aufsperren.
Ja.
Ja.
Wunsch.
Ja, oder machst du das nächstes Jahr?
Mach ich. Pariert.
Touché.
Gut, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zum Musikprogramm, nicht nur zum reinen DJ-Programm. Wir haben gesagt, am Anfang gab es Corona und man musste am Konzept feilen. Ich würde mal meinen, das ist mittlerweile gelungen. Die Praterstraße hat sich als Fixpunkt etabliert. Im Gegensatz zu anderen, zu was anderem, das mit Prater angefangen hat, dass es gar nichts mehr gibt.
Schade eigentlich.
Ist schade, natürlich. Man könnte natürlich sagen, davon profitieren dann wahrscheinlich alle, aber das hätte man wahrscheinlich so auch nicht gebraucht. Ist die Praterstraße ein reiner Hausclubs-Depot in deinen Augen geworden? Oder hat man den Techno trotzdem noch ein bisschen?
Wenn es nach mir und Heinzi gehen würde, würde ich sagen, ein Hausclub auf jeden Fall. Aber in Wien haben wir nicht das Publikum, dass wir Freitag und Samstag den Club so voll machen, mit unserer Musik und mit unserer Promotion.
Ja, aber wir sind halt schon am Weg dorthin. Die Sache ist halt die, ich bin halt der Meinung, dass ein Club eine gewisse Sicherheit bieten muss den Rezipienten, was bedeutet, dass das mehr oder weniger you know what you get ist. Das heißt, die Leute in der Stadt sind, sich kurz wieder entscheiden, gehen wir noch auf einen Drink, dass die sagen, okay, let's go Praterstraße. Nur wenn das Musikprogramm zu viele Spitzen hat von den Musikstilen, also ich spreche jetzt von verschiedensten Musikstilen, die so unterschiedlich sind, dass sich die Leute, dass die eben nicht wissen, was ist, und dann, wenn man so mit ist einmal dieser TikTok-Techno, wie wir ihn nennen, dann kommen halt die Leute, die Musikliebhaber, wahrscheinlich das nächste Mal nicht mehr. Nicht?
Das ist genau das Problem, glaube ich, gewesen, was die Prater-Sauna am Schluss gehabt hat, dass sie dann aus Verzweiflung alles reingebucht haben und dann hat es überhaupt keine Stammgäste mehr. Und ihr habt jetzt ja, glaube ich, Stamm. Ihr habt
Stamm. Wir haben aber wir versuchen, als Tipp und ich versuchen, das schon jetzt das Musikprogramm so zu gestalten, dass wir Qualität Sound bringen. Natürlich einmal Technoider, einmal weniger, einmal Discoider, einmal weniger, aber dennoch immer mit dem Anspruch, aber mit einem roten Faden durch das Musikprogramm, wenn man so will.
Ihr habt natürlich jetzt sehr viele eigene Events. Stipo, du hast mir ja vorher gesagt, du unterscheidest zwischen echten Club und Event-Location, wenn ich mir das richtig erinnere. Ja. Der eine kuratiert alles selbst, der andere lagert doch ein bisschen aus. Die Praterstraße ist, wie fast alle Clubs in Wien, so einer, wobei es zwei Drittel Eigenformate sind, durchaus, vielleicht sogar mehr, ich habe es jetzt nicht gezählt.
Ungefähr zwei Drittel.
Am Anfang, wo ich hier in der Praterstraße angefangen habe, wurde mehr ausgelagert, aber jetzt sind wir auf dem Weg, dass wir eigentlich wieder mehr selber übernehmen.
Genau, weil wir eben auch relativ, weil das Stammpublikum wächst, das heißt, die Leute kommen aufgrund des Clubs und weniger aufgrund des Programms, wenn du so möchtest.
Es gibt aber natürlich noch ein paar Fremdveranstalter.
Natürlich.
Die wären zum Beispiel, ich weiß, Anna Ulrich macht noch was. Das fällt jetzt auf jeden Fall nicht unter Haus.
Nein, natürlich nicht. Aber die Anna Ulrich ist uns halt wirklich ans Herz gewachsen, weil sie ist einzigartig und sie hat halt so einen großen Stamm, so eine Stammklientel, die kommt. Und ja, die Anna Ulrich ist jetzt, wenn man so möchte, ein bisschen eine Ausnahme von unserem.
Aber man kennt sie natürlich in Wien, und das zweite große erfolgreiche Format,
würde ich sagen, ist Red Groove Social Club.
Ja. Also, ja, aber da, wir haben schon einige, nicht?
Wir haben einige, aber die sind die stärksten Pferde, die wir im Club haben. Ja. Die nicht jetzt, wo wir selber das Programm gestalten, sage ich es mal so.
Nach welchen Kriterien entscheidest du, Stipo, welcher DJ zu eurem Club passt und welcher nicht? Ich nehme mal an, das entscheidest ja dann doch eher du.
Ich meine, im Endeffekt ist es dann eine kollektive Entscheidung. Mhm. Also ich kann das nicht alleine entscheiden.
Stipo kommt mit der Idee und wir so sprechen es dann ab, aber im Endeffekt, das Stipo bringt halt zumeist die Vorschläge.
Das heißt, von dem, was ursprünglich war, ist dann nicht mehr viel übrig geblieben. Man wollte jetzt auch keine Hackerl mehr nachschmeißen.
Na, wie, warum auch?
Ja, bringt nichts. Zu elitär hätte man es wahrscheinlich nie machen müssen. Hennes ist, glaube ich, gar nicht mehr im Team, stimmt das?
Und natürlich ist er im Team, ist er unser Freund und Wegbegleiter und ist nach wie vor regelmäßig bei uns und ist natürlich noch im Team.
Und der Hennis ist auch der Grund, wieso ich überhaupt da bin.
Genau.
Okay. Hat sich eigentlich das Booking durch Social Media verändert? Etwa durch Instagram-Reichweite oder Streaming-Zahlen? Das sind ja wir alten
Weißrücken. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, weil das Erste, was ich höre, ist, der hat so und so viel 100.000 irgendetwas. Ich bin mir nicht sicher, ob das direkt eine Auswirkung hat auf das Klientel, das dann wirklich den Club besucht. Ich weiß, Stipo, das wirst du besser wissen. Ich bin halt, wie der Rudi sagt, schon, meine Frau sagt immer, ein Höllenmensch. aber bitte sag du.
Ich muss sagen, heutzutage ist es wahrscheinlich schon entscheidender, ob ein 15-Sekunden-Video auf Instagram oder auf Social Media viral geht, anstatt wirklich die Musik und die DJ-Skills dahinter. Mhm. Also in Zeiten von Social Media ist es auf jeden Fall schwierig, sich nur auf das Können als DJ.
Ja, und dorthin wollen wir nämlich wirklich, dass die Leute uns vertrauen, das Publikum uns vertraut, dass die Programmierung eben die Qualität, der Qualität entspricht, die wir versprechen, und dass es eben nicht primär geht um irgendwelche Follower auf Instagram.
Ja. Jetzt, wenn du einen DJ buchen müsstest, oder von mir aus die Frage auch gerne an beide. Sonic. Nein. Nein.
Ja. Ein Internetphänomen, dieser Crazy Sonic.
Der perfekt beschreibt, wofür euer Club steht. Wer wäre das?
Tipo vielleicht.
Da könnte ich mich nicht auf einen DJ fokussieren.
Aber wir haben schon, also im heurigen Jahr, also von meiner Warte, Entschuldigung, DJ Deep beispielsweise, den Trauma, der ist super, der Nastic, also wir haben da schon einige wirklich Top-DJs.
Marco Nastic hat mich auch gewundert, das Booking, den hatte ich auch mal im Flex beim Crazy, da hat er doch wirklich dahingeschranzt damals.
Nein, macht er nicht.
Nein, macht er nicht mehr.
Spielt er schon eher House, also eine Mischung zwischen House,
Techno, Breaking. Technoiden-Haus, aber auch kein Deckhaus, er ist ein super DJ.
Er ist ein super DJ, auf jeden Fall. Und was ich mich noch erinnern kann, der ist damals das Monitoring ausgefallen. Aus irgendeinem Grund hat er dann... Und die
Forelle.
Nein, Flex. Okay. Und die Flex hat ja einen Wahnsinns-Delay gehabt, wenn man da auf der Bühne umstand. Also das war ja unmöglich zu mixen. Der hat aber ohne Kopfhörer... perfekt mit Vinyl gemixt.
Ja.
Habe ich noch nie gesehen sowas. Der hat keinen einzigen Fehler gemacht.
Ja.
Also es war unfassbar. Da hat man gewusst, der Mann kann das.
Ja.
Ja, der ist wirklich super. Auch immer.
Also ich sage ja,
Der hat dann Remix für uns gemacht, Madrid de los Austes.
Du springst schon wieder herum.
Ja, lass mich springen.
Du springst schon wieder herum.
Ich bin ein Pferd hier.
Gab es auch Bookings, bei denen du, Stipo, oder vielleicht auch du, Heinzi, im Nachhinein gedacht hast, das war ein Fehler?
Puh.
Ja, also habt ihr auch mal euch in den Nessel gesetzt und gesagt,
natürlich setzt man sich in den Nessel, aber warum soll man das jetzt da behandeln?
Das wollen die Leute hören.
Ich kann mich an keinen jetzt direkt erinnern.
Aus Fehlern lernt man, sagen wir es mal.
Ja, gut. Aber ja.
Sehr diplomatisch. Gut, die Praterstraße hat also ihren Weg gefunden. Das Schöne daran ist, es ist auch nicht nur Freitag und Samstag offen.
Nein.
Sondern es gibt auch Donnerstag.
Ja, natürlich muss man sagen, das Clubwesen ist halt, Rudi, muss ich nicht dir erklären, Nein. ist immer schwieriger geworden. Vor 20 Jahren hat man Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zumindest eine fantastische Party in der Stadt. Crazy beispielsweise war ja auch auf jeden Fall. Montag, also
Dubclub.
Ja, und diese Kultur ist ein bisschen flöten gegangen, was natürlich mit der Krise wahrscheinlich zu tun hat.
Und mit den steigenden Preisen.
Ja, natürlich, eben mit der Krise. Und ja, das ist aber das Problem auch für viele Clubs, weil natürlich die Butter am Brot ist natürlich der dritte Tag, weil Wochenende muss man voll sein, um die, wenn du so möchtest, die Kosten zu decken. Und der dritte, vierte Tag ist halt wahnsinnig wichtig. Und daran arbeiten wir.
Kuratiert ihr die Tage jetzt anders? Also, dass man sagt, freitags ist Hausnummer... mehr Haus, Samstag, bitte.
Also am Freitag ist es jetzt so die Schiene, dass wir mehr oder weniger Haus- bzw. hauseigene Veranstaltungen machen und am Samstag lagern wir das aus mit etwas, sagen wir, eher Mainstreamiges, Technoider, wo der Club eben auch genauso voll wird.
Mhm. Habt ihr eigentlich auch mal daran gedacht, eine Afterhour zu machen? Und das gab es, glaube ich, tatsächlich außer Silvester nie.
Ja, nein, Rudi, ich habe ja mein Problem mit den Afterhours, weil ich kenne es noch aus unserer Zeit, es war halt wirklich...
Ankleben am Sofa.
Ja, wieder wird das, wenn wie gesagt, Fratzengulasch.
Ja.
Ja. Aber die Burschen haben das auf, wir machen es zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, aber mit Qualitätssound. Ja. Und ich war einmal dort und es hat mir wirklich gefallen. Also
so,
weil man muss eben nicht diesen Schranz-Sound spielen, wie es halt war vor 25 Jahren, sondern mit Qualitätssound geht's.
Also wenn wir eine Afterhour machen würden, dann würde ich das Musikprogramm entscheiden.
Natürlich.
Weil das würde ich nicht auslagern.
Weil nach wie vor, das ist ja komischerweise die Veranstaltung, die immer noch, also im SAS, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, immer bumsvoll ist. Und eigentlich...
Wie oft machen die das?
Jeden Sonntag.
Jede Woche, wirklich.
Jede Woche. Und ich meine, es wäre ja gerade jetzt in diesen neuen Trends mit diesen Matcha-Latte-Raves und Nüchtern und Sober und Yoga.
Aber Rudi, das ist ja auch...
Lass mich ausreden. Es gibt dann die Möglichkeit, hättet ihr ja die Möglichkeit zu sagen, es gibt ein Frühstück, die Leute können tanzen und... Können,
ja, aber das ist ja diese Body and Soul-Idee aus New York, François Kay und Konsorten, die das ja gemacht haben, wirklich schon vor Jahren, für Tänzer, also kein Alkohol und ja, wir diskutieren das ja eh auch.
Also vielleicht werden wir da ab und an sowas sehen. Jetzt will ich ein bisschen den Bogen schlagen zu der Location, die wir ja jetzt noch einmal so ein bisschen hochleben lassen wollen, nämlich zur Meierei. Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen länger mit dir reden, Heinzi. Du bist ja, wenn man so will, jetzt 40 Jahre Daumen mal Pi in diesem Veranstaltungsbusiness drin.
Ja,
fast. Ja, Texte, die ich da recherchiert habe.
Ja, 40, ja, natürlich. Ja, 40, ja, ist ja wahr. Ja, ist ja wahr. Ja, stimmt. Den musst du mir mit Gewalt, Alter, machen.
40 Jahre. Und 30 Jahre aktiv in Wien. 1995 habe ich gelesen.
Wir haben 92 angefangen.
92 habt ihr schon angefangen?
92.
Und wann war das mit den Rosenhügel-Studios?
94.
Okay, also es ging von den Rosenhügel-Studios.
Nein, es ging zuerst war Schutzhaus, also ursprünglich, was man, ich hatte neben der Manner Villa das Pentagon, ein kleines Häuschen, so ein Pförtnerhäuschen von einer Villa.
In den USA.
Und, und dort haben wir gestartet, weil die Sozi da schon zugesperrt hat, ich glaube 90. Und das war wirklich ein Vakuum in Wien, weil die Sozi da schon war ja wirklich einer der Clubs in Europa. Und der Hirschnaus hat zugesperrt und wir haben dann versucht, eben als Studenten sowas Ähnliches zu kreieren, aber mit mehr Live-Aspekt, mit mehr Jazz-Aspekt und haben das gemacht unregelmäßig, aber das war immer sehr erfolgreich und dann sind wir ins
Schutzhaus dazu kommen.
Genau, gegangen.
Das ja jetzt lustigerweise auch noch immer zu bespielen ist. Ja. Letztes Jahr gab es da was. Aber schwierig, glaube ich, auch, weil Schrebergärtner sich nicht immer darüber freuen. Und dann ging es ins Casino Baumgarten. Das war, glaube ich, die Zeit,
dann Rosenhügel-Studio und dann Casino Baumgarten. Ja.
Und da haben wir uns dann irgendwann mal kennengelernt. Da haben ja Leute Residents gespielt, die man heute auch von FM4 kennt. Christian Davidek zum Beispiel. Und
Davidek
so
natürlich, dann der Zuzi.
Genau. El Segundo und Don Zanuste.
Ja, das war unser Rare Groove-Name.
Genau. Und so weiter und so fort. Und irgendwann musstet ihr da raus. Warum seid ihr dann eigentlich raus dort? Ich meine, es ist ja gut gelaufen.
Ich war 97 mit Matthias Kamp, der damals dann halt schon bei uns dabei war. Haben wir gemacht eine ausgedehnte Spanienreise mit einem 280er Coupé, Baujahr 80. Mhm. Und wir sind gefahren, ich glaube, 4 Wochen durch ganz Spanien. Und dann bekam der Matthias einen Anruf von der Ingeborg Hübner, leider, Gott hab sie selig, die ist leider verstorben, die eben die Tochter war vom Hauptmieter, vom alten Hübner. Und sie hat uns gefragt, ob wir nicht, weil wir relativ erfolgreich waren, die Meierei als Club betreiben wollten. Und das haben wir dann diskutiert, im Zuge unseres Urlaubs und haben gesagt, ja, und wir waren im Juli dort und haben im Oktober aufgesperrt. Das war 98.
Da haben wir uns dann einmal gemeinsam, du hattest Marc gekannt, der auch schon hier war.
Ich habe Marc gekannt, ich habe den Dorfmeister gekannt und irgendwie haben wir beide gesagt, rufen wir den Rudi an. Und so wir kannten uns ja vom Sehen, aber nicht wirklich. Und ich kann mich noch erinnern, wo wir uns das erste Mal getroffen haben.
Am Karmelitermarkt.
Genau, war es dann noch, um das zu diskutieren.
Richtig.
Und war eigentlich super, Rudi.
Und da muss man natürlich auch dazu sagen, der Start der Meierei war ja auch nicht unbedingt großem Glück gesegnet, weil davor war ja unser lieber Freund Sigi Kremser drinnen und der ist ja nicht freiwillig raus und hat dann ja dann durchaus so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen, weil er natürlich die, man kann es ja jetzt durchaus aussprechen, Vergangenheit vom Hübner groß angepreist hat und wie schlecht er die Leute behandelt hat.
Ja, der Hübner,
wäre wahrscheinlich heute nicht mehr machbar. Ich glaube, wenn wir heute die
Rudi, du hast schon recht, aber wir haben uns das für uns war es so, okay, wir haben die Möglichkeit, diesen Raum zu bespielen, der vielleicht nicht die beste Aura hat, Reputation hat und das mit was Positivem zu belegen. Und das war eigentlich unser, und das ist uns gelungen.
Es ist uns auf jeden Fall gelungen. Ich kann mich dann erinnern, als wir dann begonnen haben.
Es wäre heute mit der Cancel Culture wahrscheinlich nicht, wie du sagst, nicht möglich, weil wir hätten vorab so viel Gegenwind gehabt, dass es schlichtweg unmöglich gewesen wäre.
Man muss ja dazu sagen, die Meierei gab es ja vorher auch schon. Was dem Sigi ja gelungen ist, war ja das Husarenstück, dass er den alten Hübner überreden konnte, ihm auch diesen legendären oberen Raum zu geben. Weil nur der Keller war ja jetzt
semi-attraktiv. Ja, aber das war der Jagerhofer hat es ja auch betrieben. Also ja, muss man sagen, vor dem Kremser.
Und da gab es dann einen mysteriösen Brand und so, das wollen wir jetzt alles nicht, kann man im Internet nachlesen.
Habe ich schon vergessen, den Brand.
Warme Abtragung.
Stimmt.
Aber...
Ja, richtig.
Und dann hat der Sigi 97 schon begonnen, oben Partys zu machen. Mhm. Eben, auch Supersonic hieß das lustigerweise.
Ja, aber er hatte nicht die Location an sich, so wie wir haben die ganze Location gepachtet. Der hat das Tag für Tag genommen. Wir haben aber allerdings ausgemacht, okay, wenn, dann machen wir einen Club. Weil wir wollten eben keine Partys mehr machen, weil im Endeffekt überhaupt kein Geld zu verdienen war mit Partys, wie alle wissen, man muss die Anlage hin, man muss die Miete, Security, das ist nicht schwierig. Das war for the love of the game. Und so haben wir gesagt, okay, wir wollen wirklich jetzt einmal eine Homebase und das bespielen. Ja, und das Witzige war ja, dass das genau die Zeit war, als wir aufgespielt haben, wo dieser Wiener Sound Weltmusik, die elektronische Musikhauptstadt der Welt war Wien. Und wir sind genau zu dem Zeitpunkt, haben wir das eben aufgespielt. Und das ist ja alles gemeinsam gewachsen im Endeffekt.
Richtig. Und ihr habt damals am Freitag Sunshine gemacht.
Ja.
Und wir durften dann mit Converse nachlegen und haben eigentlich am Anfang sehr davon profitiert, wie du es gerade richtig beschrieben hast, dass wir diese Wiener Sounds da sehr, sehr oft haben aufschlagen lassen. Vor allem im oberen Floor, da hat das ja perfekt zusammengepasst mit diesem stinkenden Teppich und dem Luster.
Und der Fritz Fitz, die ganzen Typen, der Eisenecker, der Peppi Oettl, das waren ja die ganzen Visuals, die
genau.
haben das Irrige.
Der erste Club in einer Cocktailbar, weil du es gerade schon im Intro gesagt hast, Sala, mit den legendären Cocktails, das hat mir, glaube ich, über die 4 Jahre sicher 10 Kilo plus gegeben, weil ich
Sie hast geliebt, ja, gell?
Sechs bis acht.
Du hast ausgeschaut wie der Kiri zum Schluss. mit dem roten Köpfchen.
Ja, ja. Und unten hat man es ein bisschen krachen lassen.
Ja, das war schon Tech. Also da war Sven Weth.
Sven Weth hat eine Aufdauer gespielt. Das war
Kevin
gar nicht
Saunderson, die ganzen... Sag, wer da noch, unglaublich, wer da aufgelegt hat.
Also wir haben DJ Hell gehabt, ja. Wir haben Miss Kittin gehabt, ja. Wir haben Electric Indigo gehabt, wir haben auch die diverse Engländer gehabt und Gerald, der jetzt hier bei Superfly eine wichtige Rolle spielt, hat uns dann sehr französisch
genau, das
infiziert.
War super, die Rotax-Burschen.
Genau.
Dazu kam DJ Deep war ja auch.
Und DJ Deep hat eben auch damals schon dort gespielt.
Ja, ja.
Und auf das komme ich dann noch später. Und natürlich Kruder und Dorfmeister haben eine extrem wichtige Rolle damals gehabt, dass sie gerade so
ja,
richtig durch die Decke gegangen sind.
Bitte nicht den Bulsinger zu vergessen. Ja.
Bulsinger, Dunakan.
Ja, und aber unsere, aber eins muss man schon sagen, das war ja dann die ganzen Wiener Labels genau zu der Zeit ja wirklich dann haben Aufmerksamkeit gehabt von der Weltpresse, Musik. Da war Couch Records, da war Klein Records, da war Grow Records, da waren wir mit Sunshine, da war G-Stone.
Vergiss nicht die Wiener Scientist vom Jürgen.
Ja, natürlich.
Die erste Party der Wiener Scientist, wo ja so ziemlich jeder, der in Wien ein paar Knöpfe gerät hat, dort einen Track raufgebracht hat. Eine unglaublich erfolgreiche Compilation, vor allem die erste.
Ja, Wahnsinn.
Und es hat gereicht, lauter Wiener zu buchen und die Bude ist aus allen
Nähten geplatzt. Ja, und man muss schon sagen, da war jede Woche waren irgendwelche BBC, CNN, keine Ahnung, und niemand hat ein Interview gegeben. Alle haben gesagt, nein, wir haben keine Zeit, keinen Bock. Und er hat das Ganze noch mehr irgendwie angezündet und dann wurde geschrieben, warum geben die uns kein Interview? Kannst du dich erinnern, Rudi?
Kann ich mich sehr gut erinnern. Du warst, nehme ich an, damals noch ein Spurzeljungsdepot.
Nein, ist mit der Trommel und dem Christbaum
gerannt. Gerade mal in der Volksschule.
Ja. Ja, und dann kamen eben diese, ich sage mal, wirklich goldenen Jahre 99, 2000, 2001. Und da ist es wirklich abgegangen.
Dann haben wir den dritten Floor aufgesperrt, kannst du dich erinnern?
Ja, und das ist dann schon das Ende gewesen. Dann kam ja die Enteignung vom Hübner, der ja diese Location der Stadt viel zu wenig
gut der hat einen Prozess verloren, wie auch immer. Genau, und wir sind dann direkt in die wir haben dann umgebaut, diese Bamberger Passage. Das ist dann natürlich alles kommerzieller geworden, weil die ganzen Gegebenheiten anders waren, viel mehr finanzieller Druck und so weiter, aber das ist ja ein eigenes Kapitel.
Ist ein eigenes Kapitel, aber ihr wart Scouts, ihr habt die Bamberger Passage und dann ja später auch die Albertiner Passage gespielt.
Ja,
und das Roxy, das es zwar immer noch gibt, aber quasi nur noch als Privatlocation genutzt wird, aber das waren ja alles Locations, die ihr dann sozusagen wiederbelebt habt oder überhaupt neu eröffnet habt.
Naja, wir haben umgebaut, wir haben es kreiert.
Und die Bamberger Passage gibt es immer noch.
Ja.
Und die Albertiner Passage, wissen wir, ist das O mittlerweile.
Ja.
Wiens größter Club, der die teuersten DJs einkauft. Bist du eigentlich froh, dass du so ganz große Sachen nicht mehr machen musst?
Ja.
Kurze Antwort.
Nein, natürlich. Das ist wie Ferrari. Du musst, wenn du das aufsperrst, so viel Geld schon vor, also so viel Zahlende vorab haben, damit du in irgendeiner Form realisierst, das ist halt ein permanenter Druck und den haben wir halt in der, das ist halt schön beim kleineren Club. Ja.
Ja, genau. Es kam ja dann sogar noch das eine Jahr 2002 dazu, als es dann schon den Euro gab. Das alte war alles noch Schilling. Wir können uns erinnern, wir haben 100, 150 Schilling Eintritt gehabt.
Wir und brauchten, wurden angefeindet, kannst du dich erinnern.
Bei Kruderdorf haben wir zuerst einmal 200 Schilling verlangt. Ja. Da wurden wir ein bisschen angefeindet.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben fürs, fürs Filetsteak in der Albertiner Passage als erster verlangt 28 Euro und das war komplette Aufregung in der Stadt.
Ja, ja.
Das kostet jetzt 60.
Florian Holzer hat damals geschrieben, die Albertiner Passage sei so teuer, dass man jetzt versteht, warum sie dort einen Bankomat bereits im Lokal. Mir war jetzt einer der ersten, die da unten am Bankomat haben, dass die mit Leuten abheben konnten.
Selbstverständlich.
Das Geld aus. Das Geld geht aus während dem Essen.
Ja, die essen zu lange.
Und ja, es war auf jeden Fall dann ein Abschied auf Raten. Man hat schon gewusst, dass es dann irgendwann vorbei sein wird. Die Stadt Wien hat euch eben dann die Location der jetzigen Bankenberger Passage zur Verfügung gestellt. 2002 war es dann aus. Am Schluss hat der Herr Hübner ja dann alles rausgerissen. Auch den Teppich sogar, der ja wirklich, was er mit dem gemacht hat, würde mich wundern. Wahrscheinlich hat er das zum Fleiß gemacht. Und die Location hat ja dann noch ein bisschen wilder ausgeschaut, noch wilder ausgeschaut, als er eh schon war.
Also aber die haben dann umgebaut und das Steirereck gemacht.
Naja, ich rede ja noch von der aktiven Clubzeit. Das Steirereck eröffnete laut meinem Wissen 2007 dort. Und es ist auf jeden Fall jetzt Wiens größter Gourmet-Tempel. Für alle, die es nicht wissen, das war ein ganz kurzer Abriss der Meierei. Zeit. Man kann sowieso nicht alles beschreiben, was
und
damals
schlagen wir noch einen Bogen.
Und den Bogen schlagen wir mit einem Event, mit einem DJ, der damals schon sehr erfolgreich war, aus der französischen Ecke kommt, mittlerweile als laut Eigenangabe Laurent Garnier einer der besten Freunde von Laurent Garnier ist, in Wien, in Paris die Hausszene tragend mit beeinflusst.
Und, DJ Deep. Und der einen zweiten Frühling hat, muss man auch
und
sagen.
Der jetzt,
Stipo, gell? Also der DJ,
ja. Und jetzt schlage ich auch den Bogen wieder zu Stipo, den wir jetzt ein bisschen zuhören haben lassen. Ist das auch dein Sound?
Also alles, was mit Haus zu tun hat, ist auf jeden Fall auch mein Sound.
Naja, aber jetzt DJ.
DJ Deep, ja, natürlich.
Es gibt ja Haus, es gibt Afro-Haus auch, gefällt der Afro-Haus auch?
Alles, was eher ein bisschen undergroundig
ist. Ja, ist schon klar, aber das mit dem Afro-Haus natürlich, das hat jetzt, bitte, kleiner Exkurs. Wir haben immer Afro-Haus gespielt.
Afro ist das, ohne Haus.
Afro. Ja, aber dann gab es ja die diversen Mixes, wenn du dich erinnerst, da gab es die diversen Labels, die Yoruba, wie auch immer. Das war der Beginn von Afro House, aber eben eigentlich nicht so kommerzialisiert wie heute. Also ich habe überhaupt nichts gegen Afro und Afro House, nur das heutige ist.
Keine Musik und so weiter und
ja,
so fort.
Natürlich.
Und ich mein, man muss dazu sagen, was Black Coffee geschaffen hat, der ja eigentlich als der Erfinder gilt.
Überhaupt kein Zweifel.
Ist. Da muss man Chapeau sagen.
Ja, muss
Chapeau,
man.
Wie Marco Arnautovic sagen
vor allem, der ist ja auch, der ist Weltstar, aber hat es geschafft, noch einen gewissen Underground oder einen Qualitätsstempel sich zu behalten, finde ich.
Nur eben in dem Fahrwasser. Und das kann man vielleicht so ein bisschen im kleinen Vergleich mit dem Wiener Sound damals. Der ist ja dann auch ein bisschen inflationär geworden.
Ja, aber weltweit, weil alle haben es kopiert.
Ja, alle haben es kopiert und dann klang plötzlich alles irgendwie wie Kruder und Dorfmeister. Und alles hat so diesen Melanching-Touch gehabt.
Ja, aber man muss schon sagen, die nächste Hauptstadt nach Wien war ja Paris direkt, weil der erste Track, der eigentlich unseren Sound abgelöst hat, war ja Music Sounds Better Than With You von Stardust. Mhm. Und dann kamen ja die Yellow Records, wenn du dich erinnerst.
Ja.
David Guetta, die ersten, also die Underground-Sachen von David Guetta war aus der Zeit.
Ja, David Guetta hat ja, das wissen ja auch nicht viele, damals im Volksgarten gespielt, ein astreines Hausset. Habe ich auch mal von KW gehört hier.
Ja, der war ja Underground, der ist ja genau aus der Zeit.
Richtig. Und wir hatten ja in der Meierei auch Leute wie Dixon, der hat damals noch um 500 Mark gespielt.
Ja, ich glaube, der Dixon hat ja noch einen Remix für uns gemacht und die armen Burschen haben einen Remix für uns gemacht im Label und so weiter, ja.
Ja, das sind so die Geschichten. Und jetzt gibt's eine Party, wo wir versuchen wollen, alte Fotos. Wir haben damals ja noch analoge Fotos gemacht. Es gab die analogen Fotografen.
Wer hast du ein Handy gehabt damals?
Ich hatte in den ersten Jahren hatte ich noch kein Handy. Ganz, 1999 habe ich mir dann eins zugelegt mit Antenne.
Ja, das Samsung, das blaue Samsung.
Genau. Und das hatte ich dann, ich glaube Anfang 99.
Siemens.
Ich muss mir jetzt nachdenken, ich glaube, ich hatte Ende 98 auch schon eines. Das war das mit der Antenne und dann 99 hatte ich mir das neue, kleinere gekauft. Nein, Nokia. Das war das
Nokia. Ja, genau.
Auf jeden Fall Fotos, ja, keine Chance. Und wir haben damals auch noch wirklich, natürlich ins Ausland hat das alles extrem viel gekostet. Wir mussten noch Faxe schicken, wir mussten Flugtickets mit der Post verschicken. Ja. Wir mussten noch ins Reisebüro gehen, um Flugtickets zu buchen.
Wir hatten unser eigenes Reisebüro.
Ja.
Wie hat sich die?
Das war das Wiener Verkehrsbüro.
Da hatten wir aber nur ein kleines Independent.
Wir hatten dann gemeinsam was und jetzt, falls uns nicht einig, ich werde das auch noch recherchieren, da haben wir dann alle immer angerufen und gesagt, wir brauchen einen Flug von Glasgow oder von hauptsächlich Paris.
Glasgow, da war der Funk the Void und der Nigel Hayes.
Und jetzt geht das natürlich alles ganz, ganz anders. Hast du noch irgendwie dann mitbekommen, dass die Meierei prägend hätte sein können für die Wiener Clubkultur, lieber Stippo? Geistert das noch in eurer Bubble herum oder ist das längst vergessen?
Also in meiner Bubble geistert es herum, dass es der erste wirkliche Club in Wien war, der eben sich darum geschert hat, richtige Musik, also qualitative Musik nach Wien zu bringen und das eben auch mit einer Konstante. Also jedes Wochenende konnte man in die Meierei gehen und man wird nicht enttäuscht.
Das ging ja wirklich auch noch damals, dass wir einen DJ für die obere Welt gebucht haben, für die groovige, wir haben gesagt, Downbeat-Welt und einen für den House.
Aber Rudi, das Schöne, fällt mir jetzt, ich muss sagen, das war ja früher, waren die Label-Nights, das heißt, die Leute sind wirklich, haben reflektiert auf Musiklabels, was es heute de facto nicht mehr gibt, weil es halt die Labels in der Form nicht mehr gibt, aber wir hatten ja, wenn du dich erinnerst, die Labels haben dann Acts gebracht, wo eigentlich das Label im Vordergrund zumeist gestanden ist und nicht der Act per se. Das ist ja auch interessant gewesen.
Absolut richtig. Es gab natürlich damals, mit Kuhn und Dorfmeister jetzt mal vielleicht ausgenommen, gab es natürlich auch damals schon Namen, die so gezogen haben, dass der Name dann noch mehr gefüllt hat, aber wir hatten einen konstanten Besuch, sagen wir mal so bis weit ins Jahr 2001 hinein.
Ja, aber es waren ja irrsinnig viele Touristen, die haben das gelesen, das war ja so ein Mythos, diese
Meierei. Wir mussten dann immer im Falter stehen und wir mussten natürlich auch immer im Standard-Wochenprogramm stehen.
Ja, beim Sven Gechter, Gott hab ihn selig.
Genau, und auch leider schon viele Leute nicht mehr dabei, die damals noch unsere Stammgäste waren. Auf jeden Fall ist das eine Zeit, die wir eben am 27. März, jetzt habe ich mich erst verredet, am 27. März in der Praterstraße, deinem eurem jetzigen Club einmal aufleben lassen wollen mit Fotos, mit hoffentlich...
Ja, mit DJs aus der damaligen Zeit, also Watz Experience, unser Freund, der war ja Tiroler-DJ, Wahnsinns-DJ, noch Cosmic-DJ.
Genau, war Resident-DJ, wenn man sowas überhaupt nennen konnte. Natürlich war ich auch Resident-DJ. Und du, lieber Heinze, natürlich am Freitag dann warst du Resident-DJ und DJ Deep, der eben damals schon einmal oder zweimal, ich müsste jetzt nachlesen, in der Meierei aufgelegt hat. Damals wirklich noch echt ein Deep House. Heute ist er, sag ich mal, ein bisschen breiter aufgestellt, kann auch ein bisschen schneller sein.
Ein bisschen Afro, wenn man es so will.
Genau. Und das Ganze heißt, ohne dass wir jetzt irgendein Format von damals, sei es jetzt Converse, Sunshine, whatever, zu hervorheben müssen, Meier. Und da ist dir was Lustiges eingefallen. Viele fragen sich, was soll dieses lustige Mandel sein, das da im Lametta rumhüpft.
Ja, aber wir wollten einmal bewusst nicht einen Namen kreieren wie Rewind oder The Former Times oder so, oder das überhaupt
damals
auf die Waagschale legen, dass die Zeit damals so viel besser war. Nein, das nicht. Was wir wollen oder wollten, ist irgendwie den Vibe wieder catchen und die unsere Freunde, die nach wie vor auflegen, einladen und das Ganze sozusagen garnieren mit einem internationalen Eck, der damaligen Zeit entspricht und
noch
der,
heute.
Genau, der auch heute noch, wie gesagt, den zweiten Frühling hat und der einfach Qualitätssound liefert.
Und dazu haben wir uns auch überlegt gehabt, eine junge Dame dazu zu buchen, die sozusagen ein bisschen diesen neuen House-Sound, der so vielleicht ein Hauch an uns vergleicht, damals sehr motiviertes Team, Easy.
Aus der
Tasteless-Ecke, die auch schon hier waren.
Die, by the way, auch, die haben wir vergessen, auch ein sehr gutes Kollektiv ist in der Praterstraße, genau, ja, regelmäßig.
Genau, und die ja auch ein bisschen beim Social Media, beim jetzt ja so wichtigen Social Media, ja, mithelfen, um das Ganze in die Welt zu tragen. Ja, alle, die das bis jetzt gehört haben, also merkt euch, Freitag, 27. März, ab
19 Uhr, also es ist Doors Open ab 20 Uhr.
Doors Open ab 20 Uhr. Es wird der zweite Floor, so wie damals, auch bespielt, eben von Watz Experience und Heinz Droniger. Und dann geht's drinnen weiter.
Wie ja, gehabt. Wir werden draußen ein bisschen die Screen Sound spielen, die Idee des zweiten Floors hochleben lassen, daraus eben, wenn du so möchtest, Easy Sound und drinnen eben Rudi mit der. Mit der Keule.
Also ich werde ein bisschen beginnen und dann werden wir DJ Deep so lange spielen lassen, wie er möchte.
Aber
und dann
er will eh lang spielen, glaube ich.
Und dann wird Easy
der spielt längere Sets, nicht wahr?
Ich glaube, unter drei Stunden macht das nicht.
Ja, das ist ja gut.
Also er freut sich auf jeden Fall, hat auch einen O-Ton geschickt. Machen nicht viele, dass sie auf Zuruf sowas Nettes schicken. Und das werdet ihr hier auf 98.3 Superfly auf dem Radiosender sicherlich in den nächsten Wochen noch öfter zu hören bekommen. Und wir werden am Schluss auch Tickets verlosen. Ihr müsst aber eine Frage beantworten. Jetzt sind wir schon relativ weit. Ich werde das jetzt noch 10 Minuten weiterführen, weil ich möchte von dir, Stipo, noch wissen, welche Orte haben dich eigentlich persönlich geprägt, als du begonnen hast, dich mit Clubmusik zu beschäftigen? Die Meierei konnte es ja nicht gewesen sein.
Ja, also muss aber schon sagen, dass Stipo selbst ein sehr guter DJ ist und die neue Szenerie.
Ja, aber deswegen hat ihn trotzdem was beeinflusst, auch wenn er ein sehr guter DJ ist.
Natürlich, also aber ich weiß nicht, ob wir es richtig herausgeschält haben, dass er also nicht nur Booker ist, sondern auch
gut.
DJ.
Sei und hier noch einmal erwähnt, ja, lieber, ich wollte das eigentlich schon noch sagen.
Gut, ja,
Stipo selbst nicht nur Booker, sondern auch super DJ.
Ja.
Aber das sage ich jetzt einmal nicht abwertend oder despektierlich, aber viele Booker sind ja DJs.
Ja, aber ich habe als DJ und Promoter angefangen und eine Location, die mich beeinflusst hat, war auf jeden Fall die alte Pratersonne, wo es eben auch ein Label gab, das ist Praterei. Eben angedacht
super,
an die alte
Supermeierei. Tatsächlich auch angedacht.
Ja, an die
Praterei. Hat das so ein bisschen die Meierei im Hinterkopf? Natürlich.
Rainer
Klang, hast du das nicht gewusst?
Ich habe ein paar Platten.
Was du alles erfährst hier.
Ja. Ja. Unglaublich. Rainer Klang, ehrlich.
Ja. Ja.
Der
ja.
war Praterei. Ja.
Jetzt, glaube ich, Bürgermeister.
Als Andenken an den Meierei.
Wirklich, weil das habe ich überhaupt nicht noch nie gehört.
Ich zeige die Platte nicht zu Hause.
Also, falls der liebe Rainer zuhört, du kannst auch gern.
Der ist in Baden oder wo ist
Mödling.
Mödling, genau, ja, der hat das Schlösschen dort.
Genau. Ja. Macht auch hin und wieder noch Sachen. Ist ein absolut,
super
war
typ.
Auch hier bei Superfly tätig als Spezialist.
Alter Freund von uns.
Und ist ein begnadeter Vinylsammler gewesen und DJ auch.
Ist natürlich. Er noch.
Genau. War
super
damals,
DJ auch.
War damals und hat, nehme ich an, wird das heute auch noch sein. Ja, und tatsächlich ist die alte Prater-Sauna auch ein bisschen noch am ehesten an die Meierei nach rangekommen. Wir haben ja
unter
damals
Hennes damals, nicht?
Ja, unter Hennes, genau.
Und
ja.
Stefan, nicht zu vergessen.
Ja.
Stefan, weil die beiden haben ja kongenial zusammengepasst, haben ja dann auch so begonnen wie ihr mit Wurstsalon in irgendwelchen Locations.
Ja,
haben
es war super klug.
Ein riesen Fanpotenzial aufgezogen und sind dann genau in die Zeit groß geworden, als dann das Flex die ersten Probleme hatte. Das alte Flex war natürlich auch für mich sehr prägend, hat aber natürlich immer mehr ein bisschen auf Techno gesetzt und die
Warum
Prater,
hast du eigentlich aufgehört den Dienstag?
Naja, eben aus den Gründen, die du vorher beschrieben hast. Die Leute sind unter der Woche nicht mehr weggegangen, die Studienpläne wurden reformiert. Es gab die Einführung des Bachelorstudiums. Die Studenten konnten nicht mehr tachinieren und am Mittwoch in Wohnungen sitzen und das machen, was du jetzt gerade magst. Ich,
ausziehen.
Und deswegen ist das einfach schwieriger geworden. Im Hochsommer, wenn sie alle frei haben, dann funktionieren Dinge wie Techno-Café und
ja, Albertina. Glaubst du, wenn man beispielsweise Crazy wieder beleben würde, würde das funktionieren?
Ich glaube, ehrlich gesagt, in der Form kann das nicht mehr funktionieren.
Warum?
Weil natürlich das auch damals geklappt hat. Wir haben erstens einmal ziemlich Kraut und Rüben gebucht, rückblickend gesehen.
Nicht.
Es gab mal den Sven Veth, dann gab es den Jeff Mills, dann gab es Mumbutika, dann gab es...
Das ist, passt ist doch eine Linie.
Naja, es war trotzdem, sage ich einmal so... so stringent wie heute ist es nicht. Ich glaube, heute wollen die jungen Leute eher monolithische Sets haben. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Anna Ulrich spielt, wird es wahrscheinlich nicht mit Deep House anfangen und dann wieder runtergehen, sondern da geht es in einem durch, wenn ich ihr Interview richtig...
Aber glaubst du nicht, dass ist ja wirklich ein Ernst, dass diese Clubkultur, wir haben das Gefühl, Stipo, dass das Publikum wieder zurückkommt, irgendwie auf einen Qualitätssound zu mögen. Und dieser musikalische Anspruch wird wieder wichtiger, oder ist das jetzt nur ein Schöndenken? Oder?
Also mir persönlich ist es sehr wichtig, dass ein Abend eine bestimmte...
Ich rede vom Publikum.
Das Publikum muss man erziehen.
Aber ich habe das Gefühl, dass es wieder besser wird.
Aber man muss es konstant weitermachen.
Wir wollen jetzt hier auch niemanden dissen. Ich glaube auch, dass es einfach so ist, dass der zweite Punkt, den habe ich noch vergessen zu sagen, die Gagen sind halt einfach ins Unermessliche gestiegen. Ich konnte damals einen Sven und wie sie alle hießen, wirklich zu Dienstagspreisen einkaufen und das weitergeben, weil die Leute haben ja damals, hätten ja niemals 20 oder 25 Euro Eintritt bezahlt in den goldenen Crazy-Zeiten, sondern da musste man trotzdem mit 12, 13 schauen, dass man sein Auslangen findet. Ja. Alles war noch günstiger und dann hat das irgendwann begonnen, dass die gesagt haben, warum soll ich jetzt für dich am Dienstag günstiger spielen, wenn mir die Prater-Sauna, die Grelle Forelle und wie sie alle heißen, am Wochenende mehr zahlt. Und das ist halt dann so Step by Step weitergegangen. Dass
mich wird es wahnsinnig reizen, wirklich zu probieren, jetzt nicht mit internationalen Superstars, sondern so ein wirklich ein Qualitätsabend unter der Woche zu versuchen, Rudi. Vielleicht jetzt im
Also für
Rahmen
alle,
des
die
Interviews.
Das jetzt hören, die können Ideen auf jeden Fall weiter schicken an die Verantwortlichen.
Mich würde interessieren, ob die Leute, die das jetzt hören, gutieren würden, die Idee. Weil ich wäre bereit. Stipo und du auch, Rudi.
Jetzt wollte ich eben, weil wir doch auch schon sehr weit fortgeschritten sind, fragen, welche Rolle spielen eigentlich die lokalen DJs in eurem Programm? Ich meine, ihr habt das jetzt natürlich nicht mehr so eng gezimmert wie die erste Praterstraßen-Crew, dass man gesagt hat, nur 7 Leute dürfen spielen. Ich nehme an, es sind mehr, aber die sind ja auch extrem wichtig, weil man braucht einen, der ein gutes Warm-up macht, man braucht einen, der ein gutes Closing spielt und in der Mitte soll halt wer auch immer aus dem Ausland spielen.
Also die Locals, meiner Meinung nach, spielen eigentlich eine der wichtigsten Rollen bei einem Clubabend. Man muss jetzt heutzutage eben auch schauen, dass eben die Local DJs auch bestimmte Leute außerhalb unserer Bubble auch noch in den Club bringen. Mhm. Da ist halt auch die meisten Leute, die wirklich den qualitativen Sound spielen, sind halt social media technisch nicht vorne mit dabei.
Richtig.
Aber deswegen muss man eine goldene Mitte finden.
Aber eins muss man schon auch sagen, wir haben es schon jetzt ohne Eigenlob geschafft, dass wir mit unserem Club oder auch mit dem Soundsystem, dass das schon Wellen schlägt bei den DJs, dass wir... Das Problem ist ja, dass wir ja eigentlich ein kleiner Club sind und diese Acts, die zu uns kommen, eigentlich viel mehr verlangen würden, theoretisch. Aber aufgrund der Tatsache, dass der Club als gut besetzt gilt oder als guter Club gilt, dennoch kommen zu Gagen, die wir uns leisten können. Und Rudi, also das widerspricht ein bisschen dem, was du vorher gesagt hast.
Inwiefern?
Insofern als du gesagt hast, dass die Leute dass die ihr Gage nicht unterschreiten. Wir haben das Gefühl, bei unserem Club tun sie es auch.
Ich muss sagen, halt, wir als Praterstraße haben international einen sehr guten Ruf. Also alle DJs, die daherkommen, um zu spielen, sind auf jeden Fall beeindruckt von unserem Soundsystem, von unserer Crowd und bringen das dann nach außen wieder weiter.
Da gebe ich dir jetzt insofern auch ein bisschen recht. Ja, es gibt natürlich dann auch gewisse Clubs auf dieser Welt und ich nenne ja auch jetzt als bestes Beispiel die Forelle im Zusammenhang mit Laurent Garnier, wo er sicher um einen anderen Preis spielt als auf einem großen Festival. Es muss immer einem gefallen und umgekehrt gibt es andere, die Wien nicht mögen und einfach nicht kommen wollen.
Ah, wer?
DJ Kotze. Hasst Wien.
Ja, aber entschuldige, kannst du dich erinnern, der erste Auftritt vom Kotze in der Meierei?
Ja.
Da hat sich die Freundin von ihm getrennt und er hat geweint. Kannst du dich erinnern? Und das erste Lied im Unterm-Rhein, das möchte ich schon anbringen. Das erste ist aber überhaupt noch nicht. Das erste Lied, das er im Unterm-Floor gespielt hat, war Nancy Sinatra.
Ja, das war.
Am Techno-Floor. Und der war fertig.
Er hat auch danach im Flex einige Mal gespielt, aber irgendwann hat es dann geheißen.
Hat er beschlossen, es taugt ihm nicht, oder was?
Taugt ihm nicht.
Schreib mir mal.
Vielleicht sollte man ihn da mal
anfangen. Aber by the way, er ist super lieber Kerl.
Ja, absolut. Wenn er dann in Form ist, unschlagbar gut. Wie wichtig ist es eigentlich auch, Nachwuchs eine Bühne zu geben? Es ist ja jetzt die große Diskussion, vor allem nach Corona dann gewesen, dass eine unfassbare Anzahl an neuen DJs dann den Markt überschwemmt hat. Es ist natürlich auch, man muss es ja auch, wir haben da diese Diskussion im Intro geführt, als wir noch über Vinyl und so weiter geredet haben, es ist jetzt auch wirklich leichter geworden aufzulegen. Wenn man
ja,
das,
aber auch nicht.
Naja, technisch gesehen ist es leichter.
Ja, technisch,
geworden.
Aber das ist ja sekundär, das ist ja genau das Problem. Es ist noch immer die Selektion an erster Stelle. Und du, Rudi, du weißt ganz genau, wir haben aus unserem Freundeskreis international anerkannte DJs, die nie mixen konnten. Aber aufgrund der Tatsache, dass ein Track besser war als der nächste, die Leute haben sie geliebt.
Aber mit Recordbox, ja, mit Sync ja, kannst du dann
ja, aber die Faktum ist, dass noch immer die Selektion vor dem Technischen steht. Und die Tatsache, dass du Zugriff auf unendlich viele Tracks hast, macht das Auflegen ja nicht leichter.
Das stimmt.
Und es vor allem tut dir nichts, macht dir nichts für einen Musikgeschmack. Das ist ausschlaggebend.
Aber eine Nachwuchs-DJ, seien es jetzt weiblich oder männlich, die dann einfach einmal gut funktioniert, ja, vielleicht auch gut ausschaut, sich gut verkauft,
ja, genau,
wird am Anfang einmal ihre 100 Freunde bringen, während
ja, aber das ist das Problem der Clubs. Und da
minus ein Freunde
bringen. Ja, aber das Problem ist auch, dass die Clubs es immer schwerer haben und die Clubs nach anderen Kriterien vorgegangen sind, und zwar nach dem Kriterium, wer wie viele Leute in den Club bringt, und das musikalisch war sekundär. Und das hat auch das Nötige dazu beigetragen, dass der musikalische Output, wenn du so willst, darunter gelitten hat. Bin ich davon überzeugt.
Wie geht man eigentlich damit um, wenn ein DJ musikalisch nicht funktioniert, obwohl der Name groß ist und man sich mehr erwartet hat? Gab es das schon mal?
Also ich finde, meistens werde ich von den Local DJs mehr überzeugt und überrascht als von den internationalen Gästen, die wir einladen. Mhm. Also von der Musikauswahl und wie sie spielen, sind die Locals meiner Meinung nach wirklich gleich auf mit den internationalen Gästen, die wir da herholen. Mhm.
Welche Trends beobachtest du gerade in der House-Szene generell? Oder auch jetzt, was die Musik in der Clubszene anlangt? Weil natürlich haben wir jetzt den harten Sound, der in der Praterstraße nicht unbedingt sein großes Zuhause finden sollte. Da gibt es andere Plätze. Wird House global gesehen größer? Wird es back to the roots? Was sagt ihr beiden dazu? Fangen wir mal jetzt Dippo an.
Also ich sage, es geht auf jeden Fall back to the roots. Also ich würde auch sagen, vom Digitalen wieder mehr ins Analoge. Mhm. Also Schallplatten spielen, und bin ich ein großer Fan und liebe es auch. Mhm. Und alle Leute, also meiner Meinung nach kann man es wirklich auflegen, wenn man mit Platten spielen kann, wenn man sich auf das Gehör verlässt und nicht auf das Visuelle, mhm, und dadurch auch eine andere Connection mit der Crowd hat. Und also, wie gesagt, ich glaube, der Trend geht wieder dahin, dass man nicht mehr aggressive, schnelle Musik spielt, sondern eher harmonische, angenehme Musik.
Es geht ja auch immer der Musikstil in den Clubs einher mit der sozialen Lage. Und der Sound post-Corona, unmittelbar danach, ist sicher ein Ausdruck gewesen der Schieflage. Das heißt, das Tempo allein, diese gewisse Aggression im Sound, ja, also diese Härte, dieses Tempo gemischt mit der Härte. Und ich habe das Gefühl, dass das am Abklingen ist, das Tempo wieder runtergeht, weil irgendwann kann es ja nicht mehr schneller werden. Wow. Das Tempo wieder runtergeht und die Leute wieder sozusagen die offener sind, um Qualitätssound zu genießen. Ja.
Das hoffen wir sehr. Es gab ja jetzt gerade auch diesen Riesenskandal, habe ich auch schon thematisiert hier, in der Hardtechno-Szene, wo eben gewisse Leute übergriffig geworden sind und so weiter. Jetzt apropos, die Praterstraße ist ja... Du hast es mitbekommen, Steve.
Ja, ja.
Du hast es mitbekommen. Es ist nicht das Thema heute, aber es wird ja jetzt das neue Gesetz kommen, dass es ein Awareness-Team braucht für Clubs mit mehr als 300 Personen.
Ja, aber welches Gesetz soll das sein?
Das ist jetzt...
aber nicht im Nationalrat.
Das ist, nein, Wiener Veranstaltungsgesetz. Wiener Veranstaltungsgesetz, also das ist ein Landesgesetz. Werdet ihr auch ein Awareness-Team haben oder seid ihr genau die Grenze?
Wenn es das Gesetz verlangt, werden wir es haben. Und wenn es das Gesetz nicht verlangt, wird man es nicht haben.
Aber das Ding ist, viele Fremdveranstalter haben jetzt schon ein Awareness-Team bei uns, wenn wir eine eigene Veranstaltung haben.
Genau. Wobei ich halt der Ansicht bin, dass man sein Personal so weit schult, dass es die Augen offen hat, A und B, dass man eine Crowd im Club hat, das gewissen Ansprüchen Genüge trägt und wo man auch nicht vorbauen muss. Und ich glaube aber, dass 300 viel zu wenig sind, weil diese Übergriffigkeit natürlich in einem Club mit 3000 Leuten ist es natürlich weniger überschaubar als beim Miniclub, nicht wahr?
Also wird es bei euch bei der Tür, weil manche sagen ja dann, ist Heinzi da? Ist dann der Code? wenn man Übergriffe meldet.
Also dein Humor, das ist nicht so leicht zu verstehen. Also,
aber ja. Ich bin auch der Meinung, dass das Clubpublikum aware sein sollte.
Ja, genau. Darum geht es. Und daran arbeiten wir auch, weil wenn wir sowas nur sehen, schmeißen wir die Leute raus.
Ihr habt ja ein super Security-Team. Man hört auch, oder hat noch nie irgendwas gehört, dass in der Praterstraße da was passiert ist. Deswegen habe ich auch gefragt. Es ist natürlich... definitiv auch bei manchen Formaten nötiger als bei, sage ich mal, Hauspartys vielleicht. Habt ihr eigentlich auch jemals so Sex-Positiv oder Body-Positiv-Partys gemacht?
Na, wollen wir nicht. Passt doch nicht. Wollen wir nicht, passt doch nicht. Andere Baustelle.
Gut, dann frage ich jetzt noch, es gibt ja natürlich, wir haben es vorher auch schon einmal kurz angerissen, das Überleben, das wirtschaftliche Überleben. Die Prater-Sauna gibt es nicht mehr, es gibt auch den Ponyhof nicht mehr. Anderen Clubs geht es auch nicht so besonders gut. Viele kämpfen mit steigenden Kosten und verändertem Publikum. Dann trinken die Leute auch weniger. Mhm. Spürt ihr das eigentlich auch alles?
Natürlich spüren wir es, aber wir haben halt gewisse andere Voraussetzungen aufgrund der Tatsache, dass wir Tagesnutzung haben, das von Anfang an geplant haben und wirklich versuchen, auch den Club tagsüber zu nutzen, sei es durch Cycle, also Sport, Tanz,
Fitnessprogramm,
Programme und so weiter. Wir haben relativ viel Vermietungen, so Networking, genau. Events.
Konzerte.
Also wir arbeiten wirklich hart daran und man muss ansagen,
Journalistenveranstaltungen gibt
es auch. Ja, aber es ist viel, viel schwieriger geworden, überhaupt Geld zu verdienen, als es war, aber wir machen das Nötigste.
Es wird auf jeden Fall ein heißer Sommer wieder bevorstehen. Werdet ihr auch mal ein Prater-Sauna-Eis machen? Das ist ja gerade auch so der letzte Schrei. Alle machen Eis. Eigenes Eis.
Ja, ja? Warum nicht?
Warum nicht?
Ins Geld bringen.
Turnschuhe könnte man machen. Praterstraßen, Turnpatschen.
Ja, Tippo, du darfst jetzt am Schluss, wir haben die Stunde geschafft, unglaublich, du darfst jetzt am Schluss noch ein paar Highlights ansagen der nächsten Wochen. Wir haben Meier bereits erwähnt, das lassen wir mal vorne weg. Da verlose ich dann noch Tickets, aber sag du, was sonst noch so ansteht.
Ja, wir haben vorhin auch über Label Nights geredet. Am 20.03. feiere ich mit meinem Label Rhythm Science das 8 Jahre Geburtstagsfest in der Praterstraße mit sehr unbekannten DJs. Also ich würde allen raten, da hinzukommen und sich das anzuhören, weil meiner Meinung nach die Leute, die ich da herholt, haben nicht mal Social Media. Mhm. Und bringen aber einen Sound in den Club, den sie vielleicht noch nie zuvor
hatten. Ist das jetzt auch so ein Trend in einer gewissen Bubble? Weil es beginnt ja gerade so Social Media Detox, auch bei Künstlern wieder?
Ich meine, wie gesagt, die besten Musiker und Künstler sind meiner Meinung nach nicht Social Media Heads und sind jetzt vor der Kamera so aktiv und wollen sich auch nicht mal vor der Kamera so zeigen, weil in erster Linie geht es um die Musik.
Ja. Den neuen Bullshit herzeigen und so weiter. Ja, freut mich sehr. Gibt es noch ein anderes großes Highlight, das ihr dieses Jahr...
Trauma kommt also am 24.04. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Also es kommt auf jeder Freitag, meiner Meinung nach, wird immer besser und besser.
Wir am Samstag auch. Ja. Und es sei den Leuten halt unser Instagram-Profil ans Herz gelegt. Ja. Das ist prsd.club.
Ja, genau. Brst, das ist ja das Kürzel für die Praterstraße, genau. Seit jeher. Und ich glaube, die Leute kennen den Club. Er ist mega gut gelegen in einer hippen Ecke in Wien, im alten ATV-Studio. Wir haben ja auch damals Geld über den Stress den Nachbarn so gemacht. Das hat sich alles beruhigt, nehme ich an, Heinzi.
Naja, den Stress gibt es natürlich immer in Wien, ist logisch, weil die Leute wissen ja nicht, was sie erwartet. Ja, in jedem Club, den ich in meinem Leben gemacht habe, gab es Stress.
In der Meierei konnten wir noch mehr machen, was wir wollen.
Ja, aber nein, es gibt keinen Stress. Weil wir eben auch das Nötige tun, damit man keinen Stress kriegen, ist ja logisch.
Das klingt professionell. Und damit sage ich herzlichen Dank. Wir haben über eine Stunde, das ist jetzt eigentlich schon viel länger, als mir jeder Podcastmacher rät, einen Podcast zu machen, aber er war sehr kurzweilig und lustig. Ich danke euch herzlich für die
Zeit. Rudi.
Danke, Rudi.
Und, ja.
Rudi, Brudi, du legst aber auch auf am 7.
Ja,
du hast vergessen, dich selbst zu
announcen. Meinen Podcast mache ich nicht zur Eigenwerbung.
Nein, dann mache ich's. Crazy Sonic am 27.
Vielen Dank. Und wir verlosen jetzt 3x2 Tickets. Und ihr müsst uns nur eines sagen. Was ist in der jetzigen oder in der alten Meierei jetzt für ein Restaurant drinnen? Ich glaube, das ist nicht sehr schwer. Schreibt das auf allen sozialen Medien, auf den Plattformen, die mit Superfly zu tun haben. Es gibt ja auch die Clubkultur Instagram-Seite, die langsam aber organisch wächst. Natürlich könnt ihr auch dem Sender direkt ein Mail schreiben. Wir werden auf jeden Fall diese 3x2 Tickets verlosen. 27. März, Meier, eine Hommage an die gute alte Meierei mit DJ Deep, mit Heinz Dorniger, mit der What's Experience, mit Easy und mit meiner Wenigkeit. Das war's. Ich danke herzlich fürs Zuhören. Ihr habt lange durchgehalten. Vielleicht habt ihr das Ganze auf zwei Etappen angehört. Es bleibt auf jeden Fall auf allen Plattformen noch lange nachzuhören. Und in 2 Wochen bin ich dann wieder da für euch, wenn es interessante, spannende Themen gibt. Bis dahin, Heinz Stippo
sagt... Danke, Rudi.
Danke, Rudi.
Danke, Stippo.
Gehabt euch wohl.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.